Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Planetary Health Teil 2. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs von Klaus Reinhardt und mir mit der Vorsitzenden der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, Eva Winkler, und ihrem Stellvertreter Dirk Lanzerath.
Und dann lassen Sie uns ein bisschen über die Handlungsfelder sprechen. Also ich habe die hier vor mir, ich sag einfach mal eins und dann sagen Sie mir, was sich dahinter verbirgt und vor allem, was vielleicht die Kernelemente sind, die Sie jetzt in der Stellungnahme haben. Also fangen wir gleich an mit der klimasensiblen Gesundheitsberatung. Wer wird da beraten und wie?
Also da werden vor allem Patienten beraten und es geht eigentlich um solche Win-Win-Situationen, wo man was für die eigene Gesundheit tun kann und das auch noch dazu fürs Klima gut ist.
Geht also, das?
Es gibt ja viele Felder.
Radfahren.
Genau, also zum Beispiel. Die 150 Minuten Sport, die man in der Woche einfach aus sozusagen Gesundheitserhalt und präventiven Gründen machen sollte, die sind natürlich, wenn man aufs Rad steigt und nicht das Auto nimmt, dann schon gleich gut in die Klimathemen investiert. Das gleiche gilt für Ernährung. Wir wissen, dass wir zur Darmkrebsprophylaxe und aus vielen anderen Gründen Fleischkonsum reduzieren sollen und das ist auch fürs Klima erwiesenermaßen gut. Also das sind klassische Win-Win-Sachen. Es gibt andere Themen, da ist einfach die Sensibilisierung wichtig. Und das ist ja eine Sensibilisierung mit Blick auf die eigene Gesundheit. Also ich hatte schon das Thema Pollensaison, die länger wird und intensiver wird, Allergien, die mehr werden. Das ist natürlich grundsätzlich wichtig, darüber aufzuklären. Das ist natürlich für Menschen, die jetzt schon eine allergische Lungenerkrankung haben, besonders wichtig und wie sie sich schützen können. Mhm. Das hat aber auch viel mit Feinstaub zu tun und dann schaut man wahrscheinlich schon auf die eigene Stadt und wie viel Holz man im Kamin verfeuert oder wie der Feinstaubabrieb der Räder ist, anders, wenn man so den direkten Impact auf die eigene Gesundheit merkt und das mitgestalten kann, als wenn man nur denkt, naja, Klimawandel ist irgendwas, was nicht in Deutschland stattfindet und uns gar nicht betrifft.
Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen in der Stellungnahme? Steht da drin, dass beraten werden soll oder auch wer und wie oft und wie konkret ist der Appell, die Empfehlung sozusagen.
Aber die Empfehlung ist sehr generell eher so als Matrix, was man denn überhaupt ansprechen kann, ansprechen soll. Ja, wir haben ja auch dieses Stichwort Green Decision Making aufgenommen, was sicherlich mit am umstrittensten, nämlich die Frage, gehört das überhaupt in ein Arzt-Patienten-Gespräch mit hinein? Ja, soll da nicht tatsächlich der Gesundheitsaspekt immer im Mittelpunkt stehen? Aber wenn wir das aufnehmen, was wir eben diskutiert haben, dass Prävention, bestimmter Lebensstil und so weiter mit zur Gesundheit dazugehört, dann bietet es sich förmlich an, dass man das auch so artikuliert im Arzt-Patienten-Gespräch. Und das darf natürlich nicht dazu führen, dass wir diese Art von eben angesprochenen Aktionismus ins Arzt-Patienten-Gespräch holen, sondern dass man sachlich aufklärt, wo sind hier Bedrohungen, gerade auch für dich, für deine eigene Gesundheit und wo könntest du was dran tun? Ja. Und der zweite Aspekt daran hat natürlich auch etwas mit Medikamentenkonsum oder der Frage, welche Medizinprodukte angemessen sind. Die haben auch alle ihren CO2-Abdruck, ihre Lieferkettenproblematik und das zu artikulieren, macht schon Sinn, darf aber jetzt natürlich nicht dazu führen, dass das die Dominanz hat im Arzt-Patienten-Gespräch, wenn der Kern ist, welchen Therapie- oder Diagnosebedarf an der entsprechenden individuellen Stelle steht.
Wir wissen ja auch schon, Bürgern ist es ein wichtiges Thema, wenn Bürger krank werden und zu Patienten werden, wird ja das Thema deshalb nicht weniger wichtig. Also auch im Sinne der Patientenpräferenzen ist es wichtig, rauszufinden, ob das der Patient, die Patientin, die vor mir sitzt, jetzt jemand ist, dem das relevant und wichtig ist. Beispielsweise jetzt einen CO2 bei zwei medizinischen Behandlungswegen, die gleich wirksam sind, zu wissen, welches ist denn der CO2-sparendere und den dann auszuprobieren oder ob das gar kein Thema ist und dann braucht man es auch nicht aufdrängen. Also so, wie man sonst in anderen Gesprächen ja auch gemeinsam rausfindet, was sind denn Dinge, die dem Patienten wichtig sind für die Entscheidungsfindung, ist das eben auch noch ein Punkt, genau wie andere, die man mit reinnimmt.
Da finde ich aber zum Beispiel spannend, also das ist ja jetzt auch wieder eine zutiefst ethische Frage für Sie. Sie haben gerade gesagt, beide Maßnahmen sind gleich wirksam. Wieso bietet man die nicht umweltfreundliche dann überhaupt an?
Ja, das ist auf der institutionellen Ebene, wir empfinden. Also da sind wir nicht mehr bei Green Decision Making, sondern da sind wir auf der Systemebene. Wir haben ja die individuelle, die mittlere und die strukturelle Ebene, wo das genau der Punkt wäre. Das sollte in die Begutachtung von Medikamenten eingehen, wenn sie gleich wirksam sind. Also alle Dinge gleich, aber das ist ein relevanter Unterschied. Dann hat das einen klaren Vorteil und das eine ist, dem anderen vorzuziehen.
Also Green Decision Making ist, wenn wir einen Ist-Zustand haben, es gibt verschiedene Alternativen, die sind einfach da, dann mache ich den Leuten aber leicht sozusagen vernünftig zu entscheiden. Kann man das so sagen?
Zumindest die Information anzubieten. Mhm. Wenn das jemand ist, der dann sagt, also damit habe ich noch nie was am Hut gehabt, dann muss man es auch nicht aufdrängen. Mhm.
Und ich meine, wir sind es doch auch schon lange gewohnt, im Zusammenhang mit unserem Gesundheitssystem auf Wirtschaftlichkeitsaspekte zu achten. Ja. Und jetzt kommt ein Thema dazu, nämlich die Nachhaltigkeitsaspekte. Ja. Und die werden sich auch mit der Zeit einschleifen.
Man muss ja auch sagen, irgendwann ist ja Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit wahrscheinlich auch dann keine Kontrahenten, weil wir wissen, was alles an Kosten auf uns auch zukommt, wenn man, wenn man so, die Gesamtkosten berechnet. Ne?
Wenn man es richtig begriffen hat. Ja. Oder lange genug rechnet.
Ja. Das ist für Handlungsfeld 3, glaube ich, ganz besonders wichtig. Grünes Krankenhaus, grüne Praxis im Sinne von strukturellen Maßnahmen. Ich glaube, das ist ein großes Rad, was man drehen kann. Ne? Was haben Sie da geschrieben zu dem Handlungsfeld oder was empfehlen Sie da?
Ja, vor allen Dingen bei den Krankenhäusern geht es ja auch darum, wie geht man mit Renovierungen, Neubauten um. Und wie Eva Winkler eben gesagt hat, das ist natürlich eine systemische Aufgabe und auch jetzt nicht nur in einem kommunalen Zusammenhang, sondern eine Strategie, wie das Gesundheitssystem überhaupt aufgebaut wird. Und das Gesundheitssystem spielt im Zusammenhang mit dem Klimawandel eine ganz erhebliche Rolle. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Wir denken dann immer so an Verkehr oder Lieferketten bei Kleidungsstücken, aber das Gesundheitssystem spielt beim Klimawandel auch eine ganz entscheidende Rolle.
Ja, ich habe es gesehen, klimaschädliche Gase, die Belastung durch alles, was mit dem Gesundheitswesen zu tun hat, muss man aber natürlich auch sagen, weltweit, ja, ist größer als der Flugverkehr. Und da bin ich umgefallen. Gut, beim Flugverkehr muss man wissen, dass 90% der Welt noch nie geflogen sind. Also das könnte schlimmer werden.
Ja, aber trotzdem, da muss man sich überlegen, wie viele Menschen denn überhaupt dann trotz aller Flugzeuge fliegen. Das ist dann sicherlich deutlich kleiner als Menschen, die im Gesundheitswesen der Welt behandelt werden müssen. Also das glaube ich schon. Trotzdem ist es ganz eindrucksvoll. Fand ich auch, dass wir etwas Doppelte dessen ausmachen, was der Flugverkehr ausmacht.
Herr Landsrat, Sie haben gerade gesagt, und das fand ich fast noch vorsichtig, Sie haben gesagt, bei Neubauten oder Renovierung von Krankenhäusern muss das mitgedacht werden. Aber was ist das für eine ethische Dimension? Muss man nicht vielleicht auch wenn man nichts plant, sich überlegen, wenn man ein Krankenhaus betreibt, ob man nicht was ändern sollte unter diesem Gesichtspunkt?
Je nachdem, wie die Investitionsmöglichkeiten sind. Das
erstmal geht es ja um Überdenken. Das ist ja das Erste. Also, das kostet noch nichts.
Das ist ja auch ein Infrastrukturproblem zum Teil. Aber klar, das ist ja, wenn man auch sieht, selbst Dinge, die heute gebaut wurden, die sind ja jedenfalls im öffentlichen Sektor häufig vor 15 Jahren geplant worden. Also das, was jetzt gebaut wird, das ist dann immer noch Beton und ohne Grünfläche oben und an der Seite und ist nicht Aktivbauweise und das ist nicht mit, damals nicht mitgeplant geworden, aber wird jetzt trotzdem so im Grunde exekutiert, weil es jetzt ja so der Bauplan ist und die Kosten würden steigen, wenn man es jetzt umbauen würde sozusagen. Also auch für die Dinge, die jetzt gebaut werden, ist es ja noch nicht mitgedacht.
Und da finde ich, da haben Sie völlig recht, das ist eine schwierige Diskussion, die da stattfindet. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die den ja gerechtfertigten Anspruch vertreten, das muss jetzt ganz schnell gehen, wir müssen das in so kurzer Zeit wie möglich machen. Wir haben auf dem Deutschen Ärztetag 2021 das ambitionierte Ziel verabschiedet und gefordert, dass 2030 das deutsche Gesundheitswesen klimaneutral sein soll. Das war jedem, der halbwegs realistisch denken kann, natürlich klar, dass dieses Ziel überhaupt nicht erreichbar sein wird. Aus den unterschiedlichen Gründen, weil wir eine über 100 Jahre alte gewachsene historische Krankenhausstruktur haben in ganz Deutschland. Und das können wir ja nicht alles sozusagen platt machen und können dann ökologisch, vernünftig, nachhaltig und unter Klimaschutzgesichtspunkten gut und neutral organisierte Krankenhausstätten bauen. Wir schaffen es ja kaum, eine Krankenhausstrukturreform viel, viel kleineren Umfanges zu finanzieren und müssen dafür ein Sondervermögen in Anspruch nehmen, was euphemistisch Sondervermögen heißt und eigentlich nur Sonderschulden sind. Vor dem Hintergrund glaube ich, und dass das so ist, dass das die realistische Perspektive ist, darf uns überhaupt nicht davon abhalten, dieses Ziel weiter im Auge zu behalten. Und auch nicht dann fatalistisch zu sagen, dann ist es eben so, wir können es nicht ändern. Doch, wir können es ändern. Aber es geht dann eben langsamer als gewünscht und gewollt. Wir machen auch, glaube ich, in Deutschland 2% der Gesamtemissionen der Welt aus. Das ist gemessen an unserer Einwohnerzahl überproportional viel. Gemessen auf alles natürlich nicht so viel. Und damit ist die Welt nicht zu retten, spielt man gar keine Rolle. Man muss, glaube ich, dieses Ziel ganz beharrlich und ganz kontinuierlich weiter verfolgen und alles das, was man tut, unter diesen Aspekt auch jedenfalls stellen.
Okay, das heißt aber, das haben wir noch nicht explizit gesagt, also dieses ehrgeizige, nicht zu erreichende Ziel bis 2030 haben Sie nicht auf dem Ärztetag aus einer Halligalli-Laune beschlossen, sondern weil Sie gesagt haben, wir wollen uns speziell ehrgeizige Ziele
setzen. Wir haben uns damals so unterhalten, ist es denn ein nicht erreichbares Ziel und deshalb Blödsinn zu fordern oder aber ist es gut, die Latte sich hochzuhängen, um sozusagen seine Sprungkraft auch wirklich zu fordern und sagen, wir müssen das trotzdem versuchen und wenn es noch so unrealistisch ist, darüber haben wir debattiert, da gab es das eine oder das andere Lager, also die waren auch unterschiedlich, also nicht sehr unterschiedlich, die waren schon so fast 50-50 und ich gehöre zu denen, die es eigentlich gar nicht schlimm finden, sich ein ambitioniertes Ziel zu stecken, vor dem man vielleicht in dem Moment schon weiß, es wird sehr, sehr, sehr schwierig, aber es trotzdem anzustreben. Und wenn es dann nicht ganz klappt, dann hat es nicht geklappt, dann macht man weiter.
Mhm. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, das haben Sie auch vorhin schon gesagt, das ist nicht so, wenn 2030 verstreicht, dann sagen wir, ja, jetzt können wir es auch lassen, sondern dann versucht man es bis 2032.
Und ich habe da ein bisschen den Eindruck, dass wir aktuell ein wenig ein Erlahmen dieses Aspektes erleben unter verschiedensten Gesichtspunkten. Wir erleben den, weil wir in einer wirtschaftlichen Rezession uns befinden, die angeblich auch durch zu hohe Energiepreise und alles mögliche andere mit verursacht ist und mit einer nicht ausreichend industriefreundlichen Umwelt- oder Infrastrukturpolitik. So jedenfalls kann man den Eindruck gewinnen, wenn man den einen oder anderen Vertreter aus dem Bereich des Wirtschaftslebens hört. Und ich glaube, dass wir da sehr aufpassen müssen, dass wir natürlich die beiden Dinge beide im Auge haben müssen. Wir müssen eine wettbewerbsfähige Wirtschaft haben, weil wir im globalen Wettbewerb als Exportnation nur so überhaupt Mehrwert schöpfen, der uns in die Lage versetzt, gestalten zu entscheiden und auch zu handeln. Das ist völlig klar. Und diese Balance ist aber eine schwierige. Das ist eine große Herausforderung an die politischen Entscheider. Trotzdem, glaube ich, müssen wir mit als Ärzteschaft darauf achten, als Gesundheitswesen darauf achten, dass dieser Aspekt der Nachhaltigkeit nicht unter die Räder kommt.
Der ganze Aspekt der Nachhaltigkeit ist ja immer eine langfristige Aufgabe. Ja, also als der Begriff aufkam, ging es um Generationen vor. Und man darf weder fatalistisch hingehen und sagen, ach weiter so, wir schaffen es eh nicht, noch darf man hingehen, ja, bis dahin haben wir das unbedingt erreicht. Das ist genau wie Herr Reinhardt sagt, man muss sich aber rantrauen, Dinge zu verändern. Und das können wir auch nicht alleine schaffen. Und man sagt immer, zukünftige Generationen. Wir meinen aber eigentlich schon die Generation unserer Kinder und Enkelkinder, die schon viel davon betroffen sind, was wir und unsere Eltern am Mist gebaut haben, wenn ich das so sagen darf. Und da müssen wir gegensteuern. Ja? Und es ist nicht nur eine Generation Aufgabe im Sinne nicht nur des Diachron, auch des Synchron, weil wir das als Weltgemeinschaft eigentlich nur erreichen können. Und das sind ja auch die geopolitischen Schwierigkeiten, die wir gerade haben. Heute wieder in der Presse, dass CO2 doch nicht ganz so schlimm sei. Da muss man gegensteuern. Aber um nochmal das Thema von am Anfang aufzugreifen, man darf auch nicht alle überfordern sein. Man muss viele mitnehmen. Ja, und da die richtige Sprache zu wählen und nicht mit der Axt reinzuhauen, ich glaube, diese Sensitivität ist politisch sehr entscheidend.
Aber es ist genau wie Herr Reinhardt sagt, denke ich, ne? Das Klimathema ist sehr ruhig drum geworden, weil wir so viele andere Krisen haben und so oder so aus verschiedenen Gründen. Und jetzt könnte man sagen, warum denn die CECO sich jetzt dann mit dem Thema beschäftigt. Aber die ganzen Veränderungen gehen ja trotzdem weiter, auch wenn wir nicht hinschauen.
Das Thema ist nicht weniger wichtig, nur weil keiner drüber schreibt. So muss man es einfach sagen.
Aktiv wegschauen. Also sowohl auf der gesundheitlichen Ebene der Bevölkerung oder der Patienten, Patientinnen, als auch was die Transformationsprozesse angeht, die dann eben nicht stattfinden oder langsamer oder nicht angestoßen werden.
Na, und Herr Lanzrath, Sie haben es ja gerade gesagt, sozusagen mit den Generationen. Ich würde es ja noch salopper sagen. Ich würde sagen, das, was in Sachen Umwelt und Klima passiert, wenn wir nicht alle morgen den Löffel abgeben, dann ist das für uns ja total relevant. Also ich bin jetzt Mitte 50, in 10 Jahren bin ich Mitte 60. Ich weiß, was so eine Feinstaubbelastung zum Beispiel mit den Chancen auf einen Herzinfarkt macht. Ich möchte das auch nicht. Also oder da bin Demenz. Ich meine, genau, es fängt schon an manchmal. Da würde ich sagen, selbst wenn einem die eigene Gesundheit nur wichtig ist, sollte man eigentlich sagen, gesunde Luft hat noch keinem geschadet, oder?
Sicher, sicher nicht. Und ich meine, selbst wenn es die eigene, weil man ein gewisses Alter hat, nicht mehr so unmittelbar betrifft, sollte man vielleicht an die der Kinder und Kindeskinder auf jeden Fall denken und das Empfinden dafür spüren und sich davon leiten lassen.
Ja, kommen wir zu Handlungsfeld 4, medizinische Forschung und Forschungsethikkommission. Erstmal interessant, dass das beides in Punkt 4 ist. Also wahrscheinlich ganz unterschiedliche Fragen, die da auch für wichtig sind, oder in dem Handlungsfeld?
Ich halte das für ein extrem relevantes und unterschätztes Kriterium. Es gibt in Europa ja den European Code of Conduct for Research Ethics and Research Integrity. Mhm. Und jeder, der einen EU-Grant bekommt, muss den unterschreiben. Und da steht dieses vierte Prinzip drin, Respekt vor Kollegen, Forschungsteilnehmenden, aber auch Ökosystemen und der Umwelt. Mhm. Ja, das heißt, jeder unterschreibt, egal was er macht oder sie macht, ja, ich berücksichtige das. Mhm. Ja. Das heißt, in der Forschung soll Nachhaltigkeit eine ganz entscheidende Rolle spielen, in der Methodik, in der Zielsetzung und so weiter. Und dann gehört es natürlich zur Aufgabe der Forschungsethikkommission, insofern sie involviert sind, auch da mit drauf zu achten. Kann man nicht die Methode auch so ein bisschen verbessern, dass Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle spielen, sowohl in der Handhabung der Mittel, in der Reisetätigkeit, kann man nicht mehr Online-Meetings machen und so weiter, bis hin zur Zielsetzung dessen, was man hier eigentlich erarbeiten und erforschen will. Insofern ist das schon ein Kernbestand. Ja. Und das wird ja auch Auswirkungen nachher haben auf die Anwendungsstruktur. Ja, denn die Anwendung beginnt schon mit der Forschung und ist nicht nachher nur eine gesellschaftliche Aufgabe oder politische Aufgabe der Implementierung.
Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Sie haben gerade gesagt, jeder, der EU-Fördermittel bekommt, der unterschreibt das. Aber ich habe den Eindruck bekommen, der unterschreibt das so ein bisschen, wie ich auch so eine Cookie-Richtlinie wegklicke.
Ganz ja, das genau. Meinen ganz, okay, genau. Alles klar. Das ist der Punkt. Viele kommen auch zu uns und sagen, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Ich bin hier völlig überfordert. Die müssen ja auch skizzieren dann in ihrem Grant, wie sie das denn berücksichtigen. Und dann kommt man interdisziplinär auch in den Dialog. Ja, ich bin auch nicht dafür, man braucht wieder neue Gremien, die das und jenes beurteilen, sondern wir brauchen in unserer Research Ethics Governance an den Universitäten und so weiter eine Art Gesamthabitus von der Universitätsleitung, von den einzelnen Forschenden, dass wir uns genau mit diesen Themen auch beschäftigen und dass es selbstverständlich ist, dass wir da einen Blick drauf haben.
Ist da so eine Stellungnahme von Ihnen auch so eine Art Service, weil man dann mit Leben füllt sozusagen oder konkrete Ideen vermittelt für etwas, was man eigentlich sagt, ja, finde ich eigentlich gut, aber ich weiß gar nicht, was da genau gemeint ist mit?
Auf jeden Fall, und zwar Service in mehrerlei Hinsicht. Ich glaube auch uns, wir haben ja auch in einer großen Tabelle gelistet, was überhaupt die gesundheitsrelevanten Veränderungen sind, die jetzt schon stattfinden. Ich glaube, auch die haben viele nicht auf dem Schirm. Das ist dieser Ausbildungsweg, den gibt's, den kann man ja auch nochmal sich schlau machen. Aber das mal in einer Tabelle zusammen zu haben, das ist ja wirklich ärztliche Alltagspraxis. Nicht jeder Arzt forscht oder jede Ärztin forscht, ja. Aber die, die forschen, da ist natürlich schon relevant, wie kann ich das überhaupt umsetzen? Und muss ich, dann gibt's eben auch konkrete Empfehlungen, muss man immer eine Gesamtliteraturrecherche machen und sich alles anschauen. Das sind ja auch, wissen wir ja, jeder KI prompt bei ChatGPT entspricht irgendwie mit einem Kurzstreckenflug, nicht ganz, aber es ist ein enormer Energieaufwand, der da rausgehauen wird. Oder kann man das spezifischer machen? Wie kann man CO2-Emissionen von bestimmten Aktivitäten in der Forschung überhaupt abbilden? Und die Tools gibt's ja noch gar nicht oder sind gerade im Entwickeln. Also wenn man was prüfen soll als Ethikkommission, muss man ja wissen, nach welchen Kriterien. Und die Forschenden müssen ja wissen, was müssen wir denn mitdenken in der Planungsphase. Also dafür, das muss sich erst entwickeln. Das ist jetzt noch nicht irgendwie so eine Checkbox, wo man das irgendwie einfach schon weiß, wie man es umsetzen soll. Und das anzustupsen, dass das weiter gedacht wird, das ist auch Aufgabe.
Kommen wir zu Handlungsfeld 5, Health Technology Assessment und klinische Leitlinien. Health Technology Assessment, erklären Sie das mal für die Leute, die das noch nie gehört haben.
Ja, Health Technology Assessment ist eben die langfristige Zukunftsfolgenabschätzung neuer Technologien. In die geht ein, was die Anwendungsbereiche selbst sind, welche Möglichkeiten das hat, welche Risiken, wie sich das auch in der Implementierung am Markt durchsetzt, wie groß es genutzt wird. Und da gehen also praktisch einen praktischen 360-Grad-Blick auf neue, vor allem Technologien. Und ist eher was so aus der Technologiefolgenabschätzung. Das ist natürlich jetzt, wenn man jetzt KI im Gesundheitswesen zum Beispiel anschaut, da wäre das jetzt eine Frage, wie stark wird das in der alltäglichen Praxis benutzt und wie sind da die entsprechenden CO2-Aufwände, die dafür notwendig wären, das mitzudenken. Bisher sind es mehr auf Risiken bezogen, auf den Einzelnen oder die Gesellschaft gedacht und nicht aufs Klima gedacht. Das also in dieser Abfolge auch systematisch mitzudenken, das ist die Empfehlung für diesen schmalen Bereich. Leitlinien sind natürlich, was die gesamte Anwendung auch von Therapeutika und die Abfolge von Diagnostik und Therapie angeht.
Leitlinien waren oder auch das sogenannte HTR-Verfahren war in der Vergangenheit im Wesentlichen dazu da, ein inhaltlichen Mehrwert und Nutzen für die Anwendung im Gesundheitswesen tatsächlich festzustellen, vor allen Dingen auch unter dem Aspekt des wirtschaftlichen Aufwands, der damit verbunden war. Und das zu ergänzen, um auch die Fragestellung eben der Bedeutung in nachhaltigem Aspekt in Bezug auf planetare Gesundheit. Das ist das, was sozusagen in diesem Aspekt neu ist und hinzugefügt werden müsste.
Und jetzt frage ich mich, ein bisschen hemdsärmlich vielleicht, bei so einer Technikfolgenabschätzung für Gesundheitstechnik, wenn man jetzt weiß, ich habe was, das wird viele Leben retten oder von mir ist auch nur einige Leben retten, aber ich weiß, oh Mensch, das ist ganz schöne Umweltbelastung, dann ist es ja wahrscheinlich nicht okay zu sagen, aber wir lassen es einfach. Oder? Oder ist das dann genau die Frage, dass man sagt, na ja, wir retten so wenige Leute und wir erhalten so viel Umwelt. Sind das dann Fragen, mit denen man sich quälen muss im Zweifelsfall?
Ich glaube, es ist eher dort relevant, wo es wirklich Alternativen gibt oder dass man es überhaupt mal mitdenkt. Also das wäre jetzt ja auch nichts, was der einzelne Arzt, die Ärztin beurteilt, sondern das wäre ja eher beim gemeinsamen Bundesausschuss oder welche Dinge überhaupt in die Gesundheit.
Also auch was will man fördern zum Beispiel?
Genau, solche in Sachen. Die Gesundheitsversorgung reinkommen, dass man genauso wie die Wirtschaft sonst natürlich, wenn jetzt ein Medikament sehr teuer ist und aber Menschenleben rettet und auch wenn es nur wenige sind, dann ist es ja nicht so, dass es deshalb nicht zugelassen wird. Mhm. Und sehr analog wird es sein mit den Auswirkungen dann auf die Klimaschädlichkeit, dass das mit abgewogen wird, aber nicht verhindert, dass es auf den Markt kommt.
Ich glaube, es ist wirklich nochmal wichtig, deutlich zu machen, es geht jetzt nicht darum, Rettungshubschrauber zu verbieten, weil die umweltschädlich sind. Ja. Gesundheit ist ein Gut, aber die gesunde Umwelt als Umwelt ist eben auch ein Gut. Und hier gibt es Abwägungsmechanismen, die man ernst nehmen muss. Und das gilt auch für das Arzt-Patienten-Gespräch. In einer onkologisch schwierigen Situation kann es auch nicht darum gehen, jetzt auf einmal die Umweltaspekte in den Mittelpunkt zu stellen, sondern da steht die individuelle Gesundheit im Mittelpunkt. Aber das Systemische ist nochmal ein anderer Aspekt, der ganz unabhängig davon gedacht und angesprochen wird.
Dann wollen wir noch über das andere Handlungsfeld, was hier noch steht bei mir, sprechen. Beteiligung an Policy zur nachhaltigen Transformation der Rahmenbedingungen. Das ist ein ganz schöner, it's a mouthful, wie man in England sagen würde. Genau. Was genau meinen Sie damit?
Ja, unser ganzer gesellschaftlicher Transformationsprozess, ist ja eine Riesenaufgabe für unterschiedliche Akteure. Und die Ärzteschaft und andere Beteiligte im Gesundheitswesen, das ist schon eine große Akteursgruppe. Ja? Und wenn die einbringen in die Transformationsprozesse, wie bedeutend bestimmte Dinge sind. Wir haben zum Beispiel Fahrradwege angesprochen, die man ausbauen kann. Ja? Das ist erstens gut für uns in der Fitness und dann wiederum für unsere Gesundheit, aber auch für die verschiedenen Institutionen, was die Infrastruktur angeht. Und da glauben wir, dass bei einer, die EGE, die European Group of Ethics, hat gerade eine Stellungnahme dazu abgegeben, Just Transition, dass man hier auch auf Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit setzen muss, wen fördert das eigentlich gesellschaftlich? Mhm. Ja, dass wir auch in diesen Dimensionen denken, dass es ein Beitrag ist für eine gerechte Transformation, wo nachher alle etwas von haben.
Mhm. Herr Lanser, wenn Sie irgendjemanden haben, der das gut hinkriegt mit den Fahrradwegen, übrigens sagen Sie mir Bescheid. Ich lebe ja in Berlin, hier gibt es keine gute
Fahrradwege. Nee, keine Fahrradwege, freie Stadt.
Genau, wenn Fahrradwege, dann sind sie holperig und so, dass sie sich wahrscheinlich mit der Busspur kreuzen. Aber jetzt haben wir über vieles gesprochen. Ich würde gerne einen Aspekt vom Anfang, relativ am Anfang nochmal aufgreifen. Also es ging ja um, das ist kein Aktivismus und das haben Sie mir ja sehr schön erklärt. Und jetzt gehe ich davon aus, dass Sie das auch deshalb so besonders deutlich gesagt haben, weil man Ihnen das so unter Umständen vorwerfen wird. Denn eins ist ja klar, Sie gehen hier davon aus, und es gibt natürlich Belege, mich brauchen Sie davon nicht überzeugen, dass es eben massive Auswirkungen auf die Gesundheit gibt. Zum Beispiel durch CO2, aber durch Klimawandel menschengemacht und so weiter und so fort. Ganz viele Sachen. Und das gefällt gar nicht allen Leuten. Die würden sagen, das ist ja gar nicht ausgewogen. Also Sie stellen ja gar nicht dar, dass es auch Leute gibt, die sagen, gibt gar keinen Klimawandel. Aber das ist auch tatsächlich etwas, wo Sie sagen, nee, wir sind immer noch Ärzte und damit auch Naturwissenschaftler und wir halten uns an die empirischen Fakten.
Genau so ist das.
Ja.
Und ich meine, natürlich gibt es Menschen, die den Klimawandel negieren. Das ist aber eine Position, ich weiß gar nicht, wie man mit der umgehen soll. Ich glaube, gar nicht erst ignorieren, hätte Loriot gesagt. Mhm. Das ist ja eine kaum ernstzunehmende Feststellung. Der anthropogene Effekt auf das Klima ist so offensichtlich und so unstrittig, dass es, glaube ich, Zeitverschwendung ist, sich mit Menschen zu beschäftigen, die das feststellen. Und ich glaube, dass man die Zeit besser darauf verwendet, sich zu überlegen, wie gelingt es denn einigermaßen sozial verträglich, leistbar, schaffbar, dass wir an der Stelle vorankommen. Wie gelingt es uns vor allen Dingen als ein Land, als eine Nation und Gesellschaft, in der dieses Thema tatsächlich virulent von Entscheidern aller möglichen Systeme, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Verkehrswesen etc., Politik, diskutiert wird, offen diskutiert wird, zum Teil vielleicht auch divergent in Bezug auf Lösungswege und so. Aber es ist immanent in unserer Gesellschaft an vielen Stellen und Orten ganz zu Recht. Und vielleicht, wie gelingt es uns, dass wir und es sind dann vielleicht auch skandinavische Gesellschaften, vielleicht noch angloamerikanische, in denen das diskutiert wird. Da bin ich in den USA im Moment schon eher wieder ein bisschen zurückhaltend. In England ist es definitiv der Fall und in skandinavischen Ländern auch. Ich glaube auch in den mediterranen Ländern. Und insofern im europäischen Raum, wir sind natürlich auch im Wesentlichen mitverantwortlich für diese Situation als First Nations. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass es uns ja auch als globale Gesellschaft gelingt, dieser Sache in irgendeiner Form Herr zu werden. Sonst passiert das, was der, und das ist jetzt ganz eindrücklich für die, die das negieren, was der Direktor des Naturkundemuseums Berlin, Johannes Vogel, der ist Naturwissenschaftler und Biologe und ein kluger Mann, und der hat gesagt, wenn wir da gar nichts dran machen und es einfach so weiterlaufen lassen und weiter negieren und wir dann irgendwann erleben, dass der Golfstrom sich umkehrt und wir sozusagen die gesamte klimatische Situation sich auf den Kopf stellt, dann haben wir Packeis in der Biscaya. Und das fand ich ein wunderschönes Bild, dass man sich so dicke, fette Eisschollen, die es vielleicht aus dem Nordmeer sonst gibt, in der Biscaya und Eisberge in der Biscaya vorstellt. Dann, glaube ich, wird es auch für die, die immer noch glauben, dass das alles nur blanke Theorie ist, ein bisschen plastisch anfassbar, wenn man sich das dann mal vorstellt.
Und ich denke, Ärzte sehen das ja und Ärztinnen ja heute schon. Man muss noch nicht mal bis zum Packeis warten, sondern die Hitzetoten jedes Jahr in unseren nicht klimatisierten Krankenhäusern. Die Zahlen steigen, das erlebt man ja mit, genauso wie die Allergologen sagen, dass sie ganz andere Muster sehen, dass es viel häufiger ist, viel schwerere Verläufe. Man erlebt es ja einfach im klinischen Alltag schon. Und ich finde, das ist ja mit das stärkste Argument, dass es uns ganz relevant gesundheitlich betrifft. Und das ist eben Professionsethik der Ärzte, sich dann drum zu kümmern.
Die Beweise sitzen in den Wartezimmern und liegen in den Krankenhausbetten. Okay, das ist, klar kann man es eigentlich gar nicht sagen. Herr Lanzerer, was war die härteste Nuss, die Sie zu knacken hatten bei dem Erstellen der Stellungnahme?
Ja, uns zu reduzieren und trotzdem die Komplexität nicht zu negieren. Ja. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, wie sind wir darauf gekommen und was für ein Material haben wir gesichtet. Ursprünglich sollte das auch mal heißen Klimawandel und Gesundheit. Ja. Und wir sind davon abgegangen, weil es geht eben nicht nur um Klimawandel. Genau, ja. Und wir haben auch häufig die falschen Assoziationen. Und was Sie gerade schon angesprochen haben, ja, Klimawandel heißt Hitze. Ja, aber die Eisberge in der Biscaya ist eben was anderes. Und wir haben sehr viel mehr. Auch die Assoziation Feinstaub ist das Problem des Diesels. Nein, wir haben Holzöfen, die ein Riesenproblem darstellen. So langsam kommen auch die Lungenärzte dahinter, dass wir hier vielleicht was tun müssen. Wir haben den Eindruck, ach, das ist ein Problem der Ballungsgebiete. Nein, die Landwirtschaft trägt auch dazu bei. Ja. So ist es. Und wir müssen auf dieses Stadt-Land-Gefälle achten. Wer braucht was? Ja, es hilft nicht öffentlicher Personennahverkehr auf dem Land. Die brauchen das Auto. Aber das alles mal relativ zu betrachten und deutlich zu machen, wo sind die tatsächlichen Zusammenhänge. Und diese Komplexität so ein bisschen darzustellen, darauf aufmerksam zu machen, ohne alle da zu überfordern, das war vielleicht die härteste Nuss in der ganzen Stellungnahme.
Ja, und die Ermessensspielräume der Ärzte und Ärztinnen rauszuarbeiten. Mhm. Denn es hilft ja nichts, das alles in seiner Komplexität dann dargestellt zu haben und dann das Ohnmachtsgefühl aller noch mehr
gemeinsam zu gemeinsam erleben. Ja.
Genau, sondern zu sagen, und das sind die Handlungsfelder, wo jeder Einzelne tätig werden kann. Und wenn man jetzt sowieso schon auch engagiert ist in Gremien und auf Entscheidungsebenen, auf der Krankenhausebene. Aber wenn ich eine eigene Praxis habe, dann bin ich als Unternehmer ja selbst oder Unternehmerin tätig. Da kann ich mich auch einbringen. Und natürlich sind viele Hebel auf der strukturellen Ebene, die man nicht direkt erreicht. Und das aber dann auch so abzuschichten, dass man nicht für alles zuständig ist. Das war ein zweiter wichtiger Gestaltungs- und Prozess, das dann so rauszuarbeiten.
Dann würde ich gerne Frau Winkler noch wissen wollen, die Stellungnahme ist jetzt fertig. Wer soll sie wie nutzen? Was würden Sie sich wünschen?
Ja, genau, die Menschen im Gesundheitswesen auf diesen drei Ebenen. Jeder Arzt, jede Ärztin in ihrer Praxis, im Krankenhaus, in den Gremien, wo sie im Krankenhaus sitzt, in den Vorständen der Krankenhäuser, seien sie öffentlich oder privat. Das ist so die mittlere Ebene. aber dann eben auch die Entscheidungsträger im Gesundheitswesen und den anderen Bereichen. Wir haben ja jetzt gerade gehört, dass es eben nicht nur Gesundheit ist, es ist auch Landwirtschaft, es ist Ernährung, das ist ein Transformationsprozess, der viele betrifft, aber da ist ein wesentlicher Puzzlestein sind die Ärzte und Ärztinnen. Und wenn sie es transportieren, auch jemand, dem man aus guten Gründen zuhört und die häufig gute Ratgeber sind.
Und Herr Reinhardt, die Frage stelle ich sonst nie, aber mein Kollege Reinhold Beckmann hat die eigentlich immer gefragt. Was ist das für ein Gefühl, wenn so eine Stellungnahme von der CECO bei der Bundesärztekammer rauskommt?
Das ist eine klassische Reinhold-Beckmann-Frage, würde ich sagen.
Ist es Stolz, Freude, Dankbarkeit?
Ich schätze den, muss ich sagen, aber der kam dann so ganz nahe und fragte dann den Interviewpartner, was ist das denn für ein Gefühl?
Ich komme gleich rüber,
Herr Reinhardt. Aber es ist keine Frage des Gefühls, sondern es ist eine Frage der Überzeugung, dass man mit dem, was man gemeinsam tut, in so einer Einrichtung wie der Bundesärztekammer, dem Grad an Verantwortung, den man, glaube ich, zu tragen hier Aufgabe hat, dann vernünftig gerecht wird. Und wenn man dies so empfindet und vielleicht mit einem gewissen Grad auch an Überzeugung von sich behaupten kann, dann hat man ein gutes Gefühl.
Schön. Dann möchte ich an dieser Stelle mein Gefühl der Dankbarkeit äußern, dass wir über dieses Thema gesprochen haben. Aber vor allem natürlich auch mich bedanken für die wahnsinnig viele Arbeit, die dann in eine Stellungnahme fließt. Ich hoffe, dass ganz viele Leute sie lesen, verstehen und mit ihnen dann auch in Dialog treten und auch danach handeln. Dankeschön.
Darf ich nur eins ergänzen?
Ja. Klar.
Und zwar, wir haben ja die ganze Zeit über die Frage der Überforderung und der Komplexität auch gesprochen. Mir fällt da so ein anderes Beispiel ein, was mir in der letzten Zeit immer so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Im Zusammenhang mit der Organtransplantation, ja, und der Frage Zustimmungs- und Widerspruchslösung. Ja. Dann denkt man auch, ja, man muss alles ändern und komplex gestalten, damit es funktioniert. Ne? Und dann war der Vorschlag doch, dass man im ärztlichen Gespräch darauf hinweist, dass es das gibt, ja, und dass man sich vielleicht drum kümmert, ja, dass bei den Ämtern, die Ausweise liegen, man darauf aufmerksam gemacht wird, ja. Ich war seit der Gesetzesänderung zigmal auf dem Amt, zigmal beim Arzt. Ich bin kein einziges Mal angesprochen worden. Und manchmal sind es die kleinen Gesten, die kleinen Gesprächseinheiten, die hier uns weiterführen, ja. Und das würde ich mir hier auch wünschen, dass man gerade diese Dinge, die hier drin stehen, auch in kleineren Zusammenhängen anspricht. Und das kann schon viel erreichen.
Also große Stellungnahme, kleine Maßnahme. Das war doch ein schönes Wort. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.